Die Freien
Podcast. Die Schwurbelkurbel. Regierung, wozu? Ein Text von Christian Schmid-Rodriguez, gelesen von Ole Skambrax. Manchmal werde ich gefragt, ob ich immer den Humor behalte, angesichts des Schreckens in der Welt. Die Antwort ist nein. Manchmal reicht es nur für Zynismus. Aber zynisch handeln, finde ich, tun eben leider andere. Die Tragödie in Crans-Montana, das Leid der Opfer, der Verletzten, ihrer Angehörigen, hat mich einfach nur erschüttert. Doch eines hat mich einfach nur wütend gemacht. Es war eine dieser Katastrophen, die nicht hätte sein müssen. Wir haben Richtlinien, Normen und Vorschriften in diesem Land, auch bezüglich Brandschutz. Wir haben Behörden, die zur Kontrolle der Umsetzung derselben zuständig sind. Wir haben Politiker, die für die Kontrolle der Behörden verantwortlich sind. Es ist so vieles bis ins klitzekleinste Detail durchreglementiert in diesem Land, dass manche Ketzer von einem übergriffigen Staat sprechen, was mir selbstverständlich niemals in den Sinn kommen würde. Jedenfalls wird die strenge schweizerische Organisiertheit und Diszipliniertheit gerne damit gerechtfertigt, dass die Bevölkerung eben zu ihrem Glück gezwungen werden müsse, um genau eine solche Katastrophe, wie sie sich im Walliser Wintersportort ereignet hat, zu vermeiden. Mit Hilfe von Beamtentum, Kontrollwut und technischer Ratio kriegen wir das Leben in den Griff und vermeiden unnötige Tote und Verletzte. So die Theorie. Doch wie sehr diese von der Praxis abweichen kann, hat sich in dieser tragischen Silvesternacht gezeigt. Dabei sind die Walliser Behörden und Justiz ja nicht grundsätzlich lasch. Es ist immer alles eine Frage der Prioritäten. Erinnern wir uns an den unsäglichen Fall des Restaurants Walliser Kanne in Zermatt. Die Betreiberfamilie auf den Platten weigerte sich 2021, sich dem Covid-Diktat zu beugen und Unzertifizierte zu diskriminieren. Für die einen wurden sie damit zu Helden, für die Behörden zu Verbrechern. Nachdem die Einschüchterungsversuche der Polizei nicht fruchteten, wurde die Schließung des Restaurants angeordnet. Als sich die Gastwirte widersetzten, weil sie etwas Seltenes besitzen, das die Freunde der Diktatur nicht kennen, nämlich Rückgrat, packte die Obrigkeit ihre schlagendsten Argumente aus. Ruhe, Polizeigewalt. Ach ja, außerdem wurden zuvor noch tonnenschwere Betonblöcke vor der Gaststätte platziert, um zu vermeiden, dass sich renitente Restaurantbesucher über den Rechtsstaat hinwegsetzen. So wurden damals Leben gerettet und die Gesundheit geschützt. Rechtsanwalt Philipp Kruse hatte damals ausführlich dargelegt, inwiefern die Covid-Verordnung rechtswidrig war und zahlreiche Verfassungsartikel verletzte. Egal, letzten September wurden drei Mitglieder der Familie auf den Platten schuldig gesprochen wegen Verstößen gegen die damaligen Seuchenvorgaben und Behinderung der Justiz. Wieso ich hier auf diese irre Geschichte zu sprechen komme? Ich behaupte, wenn die Walliser Behörden auch nur ein Hundertstel der Aufmerksamkeit und Willenskraft, mit der sie die Walliser Kanne terrorisierten, in Brandschutzkontrollen investiert hätten, dann wären diese armen Menschen in Crans-Montana in dieser verhängnisvollen Nacht nicht qualvoll erstickt und verbrannt. eine unhaltbare Spekulation meinerseits? Schauen wir mal. Unsere top-seriöse Qualitätspresse ist der Frage nach den Brandschutzverantwortlichen nachgegangen. Im Blick lese ich, man könne sich nicht erklären, warum die Gemeinde seit 2015 in der Bar Le Constellation nur dreimal den Brandschutz kontrolliert hat, nämlich 2016, 18 und 19. Eigentlich habe der damalige Sicherheitsbeauftragte die Kontrollen in Crans-Montana durchaus auf dem Schirm gehabt, doch die Covid-Pandemie 2020 bremste die Arbeiten. Offen sei auch, weshalb nach Ende der Pandemie keine weiteren Kontrollen in der Bar stattgefunden haben. Meine Vermutung, es hatte wahrscheinlich niemand mehr Angst vor Tod durch Feuer, nur noch vor Viren. Das verleitet mich im Umkehrschluss zur Annahme, dass viele Beamte und Politiker doch gar nicht so todernst pflicht- und verantwortungsbewusst sind, wie man zur Zeit des weltweiten Seuchenalarms hätte meinen können, dass die WHO-Zombie-Show lediglich die Gelegenheit des Jahrhunderts war, in der sich gelangweilte Beamte und parasitäre Politiker so richtig nützlich fühlen und wichtig machen konnten mit dem Segen von ganz oben. Ich finde, diese Leute sollten sich einen neuen Job suchen. Der Staat, überall, wo sich herausstellt, dass er nicht der Bevölkerung dient, sondern dubiose globalistische Interessen verfolgt, muss weg. Wenn Regierungen nicht für, sondern gegen uns arbeiten, fuera, im Sondermüll entsorgen. Die Regierung muss weg. Das dachte sich offenbar auch US-Präsident Trump Anfang des Jahres, allerdings mit anderen Motiven. Der Aufschrei war groß, als Venezuelas Präsident Nicolas Maduro am 3. Januar einfach mal abgeholt wurde, obwohl es nicht das erste Mal war, dass die USA außenpolitisch derart unverblümt agierten. Ich maße mir kein Urteil über den Leistungsausweis Maduros an. Zu weit weg, zu verworren die Welt und innenpolitischen Verschwörungen und Intrigen. Aber als ich von seiner Entführung hörte, fiel mir sogleich eine Anekdote ein, die mir in meiner zweiten Heimat der Dominikanischen Republik zugetragen wurde. Dort leben sehr viele Venezolaner, die angesichts des extremen wirtschaftlichen Niedergangs aus ihrem Land geflüchtet sind. Betreffend Wahrheitsgehalt der Geschichte kann ich zwar nicht völlig ausschließen, dass es sich nur um lateinamerikanisches Geprahle handelt, aber selbst dann erscheint sie mir noch immer spannend und plausibel genug, um sie festzuhalten. So erzählte mir einer meiner venezolanischen Freunde von seinem Schwager Jorge und dem Unmut, der Anfang der 1990er Jahre, also vor Maduro und vor seinem Vorgänger Hugo Chavez, in dem einst prosperierenden Land herrschte. Er erzählte von sozialen Unruhen und Aufständen, die gewaltsam niedergeschlagen wurden. Unter den venezolanischen Sicherheitskräften wuchs der Widerstand, auf die eigene Bevölkerung zu schießen. Es brodelte überall und Jorge hatte erfahren, dass Revolutionäre unter den Truppen vorhatten, die Regierung zu stürzen. Jorge arbeitete im technischen Dienst der Metro von Caracas. Er wusste, wie und wo die elektrischen Fäden in der Hauptstadt zusammenlaufen, was die Schwachstellen sind und welche Hebel er umlegen müsste, um einen Kurzschluss zu verursachen. Er hatte einen Geistesblitz. Sobald die Revolutionäre loslegten, würde er einen Blackout auslösen. Das würde den Staat lahmlegen und den Putschisten und ihren Sympathisanten im Volk Zeit verschaffen, um die Regierung zu überrumpeln. Der Haken: Die Aktion würde garantiert auf ihn zurückverfolgbar sein, und das war ihm zu heiß. Ungeachtet der Erfolgsaussichten würde er sich und seine Familie umgehend in Sicherheit bringen müssen und das Land verlassen. Ein paar tausend Pesos würden genügen, um die Flucht zu realisieren. Umgehend kontaktierte er einige wohlhabende Exil-Venezolaner. Sie würden sicherlich eine Kleinigkeit spenden, mit der Aussicht, die Tyrannei in ihrem geliebten Heimatland auszubremsen und die politischen Geschicke zum Besseren zu wenden. Doch die Reaktionen waren ernüchternd. Die geflüchteten oppositionellen Millionäre ließen von ihren Villen im Ausland aus mitteilen: Wozu? Uns geht es jetzt gut hier. Venezuela interessiert uns nicht mehr. Es ist nicht mehr unser Problem. Im Februar 1992 führte Offizier Hugo Chavez einen Putsch gegen die Regierung an. Die Bevölkerung hielt sich vornehmlich zurück und blieb, entgegen den Hoffnungen der Putschisten, zu Hause. Nach 12 Stunden wurde deutlich, dass der Aufstand gescheitert war. In dieser Zeit hätte Jorge mit ein paar hundert Dollar in der Tasche vielleicht den Verlauf der venezolanischen Geschichte abändern können. Es hat nicht sein sollen. Ich verstehe, Jorge. Wozu die Welt retten, wenn man sich damit nur Ärger ins Haus holt? Aber die Mächtigen sollten sich nur darauf gefasst machen, dass ihnen vielleicht eines Tages doch noch die Lichter ausgehen, wenn die Verzweiflung unter den Völkern Überhand nimmt. Wer nimmt als nächstes was ein? Schon bald könnte es Grönland an den Kragen gehen. Die wahrhaften Demokraten sind außer sich wegen Trump. Sie haben sofort politisch korrekte Stellung bezogen. Grönland bleibt souverän! Und die Masse jubelt. Doch wenn wir Freiheitsfreunde fordern, die Schweiz bleibt souverän, dann bezeichnen sie uns als rechtsextrem. Verrückte Welt.
Die Freien ist in erster Linie ein Printmedium, erweitert durch Podcasts und Videointerviews. Unsere Zeitschrift steht für kritischen und konstruktiven Journalismus und kann abonniert werden auf diefreien.ch.